herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Moin und herzlich willkommen zur Privatpiloten-Lounge, die neueste Folge von Hast du schon gehört? In der letzten Episode von Hast du schon gehört, habe ich euch ja von der möglichen Schließung des Flugplatzes Magdeburg und der möglichen Verkleinerung des Flugplatzes Wiek auf Föhr berichtet. Da hat sich einiges getan. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut doch einfach in die Facebook-Gruppe Inselflieger. Da erfahrt ihr zumindest alles Neue, was das Thema Wiek auf Föhr angeht. Aber leider sind das nicht die einzigen Plätze, die bedroht sind. Und es gibt einen Platz, da ist der Flugplatz tatsächlich vor dem Aus. Und zwar der Flugplatz Schwarze Heide. Im brandenburgischen Schipkau steht der Flugplatz des Aeroclubs Schwarze Heide vor dem Aus. Trotz eines noch bis 2030 laufenden Pachtvertrags soll der Sonderlandeplatz aus wirtschaftlichen und lokalpolitischen Gründen bereits zum 1. Oktober geschlossen werden. Wie der Aeroclub in der Pressemitteilung bekannt gab, hat die Flugplatzbetriebsgesellschaft, bestehend aus den Gesellschaftern Stadt Schwarzheide und Gemeinde Schipkau, bei der oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg den Widerruf der Betriebsgenehmigung beantragt. Ab Oktober sollen somit keine Flugbewegungen mehr möglich sein. Obwohl der Aeroclub Schwarzheide e.V. mit seinen 85 Mitgliedern einen Pachtvertrag bis 2030 besitzt, wurde laut Verein eine außerordentliche Kündigung durch die Gemeinde durchgesetzt, trotz fehlender vertraglicher Grundlage. Als Hauptgrund für die Schließung wird der Bau eines Industrie- und Gewerbeparks genannt, der rund 2000 Arbeitsplätze schaffen soll. Also stehen die ganzen Piloten jetzt so da, als ob sie gegen die Arbeitsplätze wären. Der ACS betont jedoch, dass die Ansiedlung neuer Unternehmen auch ohne Schließung des Flugplatzes möglich sei. Und die Großinvestoren Salesforce und Porsche hätten ihre Pläne zudem auf unbestimmte Zeit verschoben. Und das Schweizer Unternehmen Trigon habe sowieso kein Interesse an Schwarzheide gezeigt. Der Verein kritisiert besonders die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Gemeinde. Obwohl er stets die gemeinsame Nutzung des 135 Hektar großen Geländes befürwortet habe, von denen nur ca. 20 Hektar für den Flugbetrieb benötigt wären, verfolgt die Gemeinde weiter die Schließung des Platzes. Laut Aeroclub könnte die bestehende Infrastruktur ja sogar Investoren anlocken. Eine zusätzlich interessante Rolle bei der Schließung könnte die Zusammenarbeit der Gemeinde mit dem Großmann-Ingenieur Consult GmbH spielen. Die plant, ein Höhenwindrad in der Nähe des Flugplatzes zu errichten. Der Aeroclub vermutet hierbei einen Interessenkonflikt, da der Landtagsabgeordnete Ingo Senftleben von der CDU sowohl das Windradprojekt unterstütze, als auch auf der Gehaltsliste der Firma Gicon, einem Partnerunternehmen von der Großmann-Ingenieur Consult GmbH, steht. Es bleibt also spannend, was da passiert. Bisher sieht es so aus, als ob die Vereine da tatsächlich weg müssen. Das wäre natürlich tragisch und vor allen Dingen hat das Ganze natürlich ein Geschmäckchen. Jetzt weg von den ganzen Flugplatznachrichten, mal was Positives. Und zwar gibt es jetzt ein STC für bleifreies Abgas von Swift. Der US-amerikanische Treibstoffhersteller Swift Fuels aus Indiana hat von der US-Luftfahrtbehörde FAA eine ergänzende Musterzulassung, also ein STC, für sein bleifreies Abgaskraftstoff Swift 100R erhalten. Das A oder das R steht für Renewable, also erneuerbar. Diese Zulassung gilt für den Lycoming IO360 L2A Motor, der so in den Cessna 172er, 172S und LR verwendet wird. Aber auch andere Flugzeugtypen werden eine STC erhalten.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Mit der Genehmigung wird der großflächige Einsatz von Swift 100R nun möglich. Zusammen mit der FAA arbeitet Swift Fuels an einer sogenannten Approved Model List, die es erlaubt, möglichst viele abgasbetriebene Flugzeuge mit diesem umweltfreundlichen Kraftstoff zu betanken. Swift 100R ist nach G100UL von Garmi erst das zweite bleifreie Abgas mit 100 Motoroktan, das zugelassen wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftstoffen, die den ASTM-Spezifikationen entsprechen müssen, haben Swift Fuels und Garmi den Zulassungsprozess über ein STC gewählt. Der neue Kraftstoff Swift 100R kann problemlos mit allen bekannten Kraftstoffsorten gemischt werden und erfordert keine Anpassung an Motor oder Flugzeugzelle. Durch die Verwendung von Ether als Additiv verspricht Swift Fuels maximale Materialverträglichkeit. Darüber hinaus löst Swift 100R in der EU das Problem des Zusatzstoffs Kumol, der in der Luftfahrt zunehmend kritisch gesehen wird. Es bleibt also abzuwarten, was wir da so mitbekommen werden, weil auch bei uns ist ja das Thema Afgas-Nachfolger ein großes. Als nächstes habe ich noch eine Ankündigung von der AOPA und die unterstützt die Flugplätze beim Fliegen ohne Flugleiter bzw. Fliegen ohne Betriebsleiter. Viele Flugplatzbetreiber, die durch das Fliegen ohne Betriebsleiter ihre Kosten senken und Abläufe vereinfachen wollen, machen sich Sorgen um ihre rechtliche Verantwortung. Und die AOPA Germany unterstützt die Flugplätze dabei. Es geht nämlich um die Verkehrssicherungspflicht. In einer juristischen Analyse untersucht die AOPA die Verkehrssicherungspflicht der Flugplatzhalter unterliegen. Diese sind dafür verantwortlich, die Sicherheit auf den Betriebsflächen regelmäßig zu überprüfen. Die Rechtsexperten der AOPA betonen jedoch, dass eine ständige Überwachung durch einen Betriebsleiter nicht notwendig ist. Stattdessen müssen klare und präzise Abläufe im Betriebskonzept für das Fliegen ohne Flugleiter festgelegt werden. Einige Luftfahrtbehörden gehen derzeit davon aus, dass eine tägliche Kontrolle ausreichend ist, wo dies in vielen anderen Ländern noch nicht mal die Norm ist. Entscheidend ist jedoch, dass bei erkannten Gefahren, beispielsweise durch eine Meldung eines Piloten vor Ort, schnell und gezielt gehandelt wird. Mit der rechtlichen Einschätzung bietet die AOPA eine wichtige Unterstützung für die Flugplätze und deswegen möchte ich euch auch den entsprechenden Link zu dieser juristischen Einschätzung und zu der Themenseite der AOPA Fliegen ohne Flugleiter in die Shownotes packen. Guckt euch das an, leitet das gerne an eure Vereinskollegen oder Vereinsvorstände weiter, wenn es da noch welche gibt, die sich schwer mit dem Thema tun. So viel zu den News und jetzt die Termine. Am 3.10., also morgen, findet der Flugtag im Bad Königshofen statt. Die Internetadresse ist www.amhimmelreich.com. Am 5. und 6.10., also an dem Wochenende danach, gibt es auch noch die Modellflugtage im Bad Königshofen. Also wenn ihr da einen ausgedehnten Wochenendtrip hinmachen wollt, habt ihr da einiges was zu gucken. Ebenfalls jetzt, am 3. bis zum 6.10., findet das Flugsicherheitstraining der AOPA in Stendal statt. Das ist eine Veranstaltung, für die man sich anmelden muss. Eventuell findet ihr ja noch einen Platz. Am 11. und 12.10. findet das Sea Survival der AOPA statt. Für diejenigen, die die Folge mit Markus, unserem Atlantiküberquerer, noch nicht gehört haben, hört da mal rein. Da berichtet er auch gerade von dieser Sea Survival Training Geschichte in Elsfleth. Die findet, wie gesagt, am 11. und 12.10. statt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge bei uns, bei Hast du schon gehört, in der wir die Geschichte von Frauen erzählen, die die Welt der Luftfahrt wirklich einschneidend verändert haben. Und heute möchte ich gerne über Jacqueline Cochran oder Cochran sprechen, wie man den Namen auch immer aussprechen mag. Eine sehr bemerkenswerte Frau, die die Geschichte der Luftfahrt unter anderem mitgeprägt hat. Sie war nämlich nicht nur leidenschaftliche Pilotin, sondern auch eine der bedeutendsten Figuren im amerikanischen Flugwesen des 20. Jahrhunderts. Denn Jacqueline Cochran hat zahlreiche Rekorde aufgestellt und leistete auch Pionierarbeit sowohl in der Luftfahrt als auch bei der Förderung von Frauen in der Luftfahrtindustrie. Wie das aber zustande kam, erzähle ich euch gleich. Lassen wir uns erstmal zurückgehen, wie das denn alles so bei der lieben Jacqueline losging. Die wurde nämlich am 11. Mai 1906 unter dem Namen Bessie Lee Bittman im US-Bundesstaat Florida geboren. Naja, und wie das meistens bei diesen Persönlichkeiten so ist, die Umstände ihrer frühen Kindheit waren alles andere als einfach. Sie wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf, musste früh lernen, für sich selbst zu sorgen, musste die Familie unterstützen. Aber all diese Widrigkeiten, die sie in ihren frühen Jahren erfahren hat, haben sie nie davon abgehalten, von einem besseren Leben zu träumen und das auch tatsächlich in die Tat umzusetzen und die Welt auch eines Tages von oben sich anschauen zu können. Jacqueline war 20 Jahre alt, da begann sie eine, ja, Karriere möchte ich sie nicht nennen, aber sie hat Ausbildung als Kosmetikerin gemacht, hat dann aber auch angefangen, dort Geld zu verdienen, hat sich auch einen Namen gemacht und entwickelte aber in dieser Zeit auch ihr Interesse für die Luftfahrt. Sie hatte nämlich eine ganz klare Vision, sie wollte fliegen und das entschied sie sich dann auch, Pilotin zu werden und hat dann auch angefangen, Flugstunden zu nehmen und 1932 erhielt sie dann auch ihren Pilotenschein. Sie hat dann persönlich festgestellt, dass sie nicht nur eine natürliche Begabung für das Fliegen hat, sondern auch eine unbändige Leidenschaft für Geschwindigkeit und Herausforderungen. Und darauf baut sich jetzt eigentlich ihr kommendes Leben komplett auf. Jacqueline wurde in den 30er Jahren zu einer bekannten Persönlichkeit in der Luftfahrtszene, denn sie flog unter anderem verschiedene Flugrennen, darunter auch das bekannte Bendix Race, und gewann auch zahlreiche Preise. Aber wie das nun mal so ist, wenn man auch so ein kleiner Geschwindigkeitsjunkie ist, das war dann einfach für sie noch nicht genug. Und sie wollte mehr fliegen und sie wollte auch noch weitere und mehrere Rekorde brechen. Sie hat tatsächlich in ihrer Laufbahn, in ihrer Karriere, die sie da im Cockpit verbracht hat, mehrere Geschwindigkeitshöhen und Streckenrekorde aufgestellt und auch gebrochen. Besonders bemerkenswert war bei ihr aber der Ehrgeiz, die schnellste Frau der Welt zu werden. Aber sie hat sich nicht nur darauf beschränkt, sich mit anderen Frauen zu messen, mit den wenigen, die es zu dieser Zeit in der Luftfahrt gab. Nein, sie ist auch gegen Männer angetreten und hat ihnen auch ganz klar gezeigt, was sie zu der Zeit schon drauf hatte. Und das machte sie dementsprechend natürlich in der Luftfahrtwelt bekannt und trug sie dementsprechend auch an eine breitere Öffentlichkeit heran. Der Zweite Weltkrieg brach aus und auch hier sah Jacqueline eine neue Möglichkeit, sich in der Luftfahrt zu engagieren. Sie setzte sich nämlich energisch dafür ein, dass Frauen im Krieg als Pilotinnen eingesetzt werden. Und 1941 wurde sie sogar zivile Beraterin für das Army Air Corps und spielte eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Women Air Force Service Pilots, kurz WASP. WASP, das war zu der Zeit eine absolut bahnbrechende Erfindung oder ein bahnbrechendes Programm, das es Frauen ermöglichte, militärische Flugzeuge zu fliegen, um männliche Piloten eben zu entlasten, die an der Front kämpften. Unter Cochrans Leitung wurden hunderte von Frauen ausgebildet und nahmen wichtige Aufgaben in der Kriegsmaschinerie der Vereinigten Staaten von Amerika damals wahr. Trotz dieser unglaublichen Leistung, die die Frauen von WASP damals erbrachten, wurden sie erst Jahrzehnte später für ihren Dienst, den sie da getan hatten, offiziell anerkannt und auch geehrt. Und Cochran selbst erhielt in den Jahren nach dem Krieg zahlreiche Ehrungen für ihren Beitrag, den sie damals geleistet hatte. Der Zweite Weltkrieg ging vorbei und Jacqueline hörte aber jetzt auch nicht auf, neue Höhen erreichen zu wollen. Sie war nämlich die erste Frau, die mit einem Flugzeug die Schallmauer durchbrach. Dies gelang ihr im Jahre 1953 an Bord einer F-86 Sabre, einem amerikanischen Düsenjäger. Sie blieb bis in die 1960er Jahre aktiv in der Luftfahrt und brach weiterhin Geschwindigkeits- und Höhenrekorde. Neben ihrer fliegerischen Karriere hat sie sich auch politisch engagiert. Sie setzte sich natürlich weiterhin für die Förderung von Frauen in technischen und wissenschaftlichen Berufen ein und arbeitete eng mit der NASA zusammen. Besonders in den frühen Phasen des amerikanischen Raumfahrtprogramms spielte sie damals eine ganz wichtige Rolle. Jacqueline Cochran starb am 9. August 1980, aber ihr Vermächtnis, das sie der Fliegerwelt hinterlassen hat, lebt natürlich weiter. Sie hinterließ nicht nur eine beeindruckende Liste von Flugrekorden, die sie aufgestellt hat, sondern auch einen bleibenden Einfluss auf die Luftfahrtgeschichte. Sie hat Generationen von Frauen inspiriert, ihren Traum einfach zu verfolgen, auch wenn diese Träume dann auch mal in den Himmel geführt haben. Ja, und wenn man sich heute so ein bisschen in der Luftfahrtgeschichte umguckt und mal hier und dort ein bisschen über sie liest und auch etwas findet, dann erinnert man sich immer an Jacqueline Cochran als eine der größten Pionierinnen der Luftfahrt, dass sie eben die Frau war, die nie davor zurückschreckte, sich mit den Besten messen zu wollen, egal ob Mann oder auch Frau. Und dann aber auch gewann. Ihre Erfolge in der Luft und ihre Beiträge zur Förderung von Frauen in der Luftfahrtindustrie machen sie heute immer noch zu einer der herausragendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Ja, und damit zurück zum Johann.
Und noch etwas weiter hinten im Jahr, am 8. und 9.11. findet in Wernigerode die Teilebörse im Luftfahrtmuseum statt. Links zu den entsprechenden Veranstaltungen packe ich euch in die Shownotes und wünsche euch noch schöne fliegbare Tage im Herbst. Bis dann!